Wir brauchen eine neue Regierung. Deswegen finden heute die Bundestagswahlen statt, oder die Bundestagswahl. Die ganz große Mehrheit der Deutschen ist sich einig, es kann so nicht weitergehen. Die Ampelregierung hat ausgedient und keiner will eine Neuauflage. Und so warten wir nun gespannt, was oder wer an ihre Stelle treten wird. Manche unter uns sehen dem Wahlergebnis mit großer Sorge entgegen, fragen sich ganz ängstlich, was wird wohl werden? Andere sind sehr zuversichtlich und setzen große Hoffnungen auf das, was eine neue Regierung bewirken wird. Nun, wir werden sehen. In unserer Predigtserie durch das erste Buch Samuel kommen wir heute zu einem Kapitel, das uns Israel in einer ganz ähnlichen Situation zeigt. Die Menschen sind unzufrieden mit ihren Machthabern und sie fordern einen neuen Regenten. Obwohl sie dann vor den Konsequenzen ihrer Wahl gewarnt werden, steht ihr Entschluss fest. Sie wollen einen König haben, so wie ihn auch die Völker um sie herum haben. Unser Predigtext könnte im ersten Moment von uns so gelesen werden wie eine Anekdote aus einer längst vergangenen Zeit. Aber ich glaube, wir werden schnell merken, dass dieser Text aus 1. Samuel 8 von großer Relevanz ist, auch für uns hier und heute. Nicht nur, aber auch, weil heute Wahlsonntag ist. Man könnte fast denken, dass wir in der Predigtplanung das so getimt haben. Heute, am Wahlsonntag, muss 1. Samuel 8 dran sein. Ich kann euch versichern, das war überhaupt nicht so geplant. Aber Gott hat es so geführt. Und so möchte ich ihn, unseren Gott, bitten, dass er durch sein heiliges und irrtumsloses Wort zu uns spricht, sodass wir durch das Hören auf sein Wort Wegweisung finden, sodass wir richtig wählen. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein heiliges Wort. Danke, dass es lebendig und kräftig ist. Dass es ein Wort ist, das zu uns und in unsere Zeit hinein spricht. Ja, dass du es gegeben hast, uns zur Hoffnung und zur Wegweisung. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns bereit machst, uns von dir ins Leben sprechen zu lassen, auf dass wir weise werden. So sprich du nun zu uns und mach uns bereit zu hören. Amen. Unser Predigttext gliedert sich in vier Abschnitte und wie so oft habe ich die versucht, im Gottesdienstblatt in einem Satz zu formulieren. Das sind die ersten vier Punkte. Beim dritten Punkt fehlt am Ende ein D, das dürft ihr mitdenken. Der Satz lautet also, wenn wir unsere ganze Hoffnung auf irdische Regenten setzen, das werden die Verse 1 bis 5 sein, lehnen wir damit Gott ab. Das sind die Verse 6 bis 9. Was uns alles kosten wird, das zeigen uns die Verse 10 bis 18, anstatt uns das zu geben, wonach wir uns sehnen, das sind die Verse 19 bis 22. Und nach der Betrachtung dieser vier Abschnitte wollen wir abschließend darüber nachdenken, wie unsere Wahlentscheidung an diesem Wahlsonntag aussehen sollte. Letzte Woche haben wir in 1. Samuel 7 gesehen, dass Samuel wirklich als der letzte Richter dargestellt wird. Wir haben da noch einmal den Richterzyklus gesehen, der uns immer wieder vor Augen geführt wird im Buch Richter. Das ist ein Zyklus, der immer damit beginnt, dass das Volk untreu wird. Das Volk wendet sich von Gott ab und Gott reagiert auf die Untreue und die Abkehr von sich selbst, indem er sein Volk immer wieder in die Hände seiner Feinde gab. In der großen Not, dann durch die Feinde, rief Gottes Volk immer wieder zu Gott. Sie besannen sich auf Gott und sagten, hilf uns. Und in seiner erstaunlichen Geduld und Barmherzigkeit erweckte Gott dann immer wieder einen Richter, einen großen Retter, durch den er sein Volk aus den Händen der Feinde befreite, sodass das Volk wieder Frieden hat. Das ist der Richterzyklus. Und dieser Richterzyklus führt dann immer in die nächste Phase, in dem der Richter stirbt und das Volk wieder tat, was ihm recht dünkte, wieder tat, was Gott nicht gefiel, sich von ihm abwandte und dann ging der ganze Kreislauf von vorne los. Das Letzte, nämlich dass der Richter stirbt, haben wir letzte Woche noch nicht betrachtet. Das heißt, der Zyklus endet in gewisser Weise in 1. Samuel 7 erst einmal auf einem guten Punkt. Aber der Beginn von 1. Samuel 8, unserem heutigen Predigttext, zeigt uns, dass die nächste Krise naht, weil es mit den Worten beginnt, als aber Samuel alt geworden war. Und wir ahnen und fürchten, dass es wieder so kommen könnte, dass dieser gute Richter bald nicht mehr ist. Nun, Samuel hat wohl versucht vorzusorgen und so lesen wir dann weiter, setzte seine Söhne als Richter über Israel ein. Er wollte also Kontinuität garantieren. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel, lesen wir hier, und der andere Abija, und sie waren Richter zu Beersheba. Samuel hatte also ganz offensichtlich die Hoffnung, dass durch eine nächste Generation von Richtern Frieden gewahrt werden könnte, das Volk Segen erleben würde. Er hatte diese Hoffnung auch ganz konkret auf seine Söhne gesetzt, schon als sie geboren wurden und es darum ging, ihnen Namen zu geben. Er hatte sie Joel genannt, das heißt, Jahwe ist König. Jahwe ist König, Gott ist König. Und Abija, Jahwe ist Vater. Sie sollten also dem Herrn so dienen, als wäre der Herr selbst ihr Vater und ihr König. Doch dem Volk wurde schnell klar, dass Samuels Söhne ihren Namen keine Ehre machten. Das lesen wir dann in Vers 3. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern suchten ihren Vorteil und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Okay, die Regierungskrise ist offensichtlich. Der gute Richter Samuel war alt geworden, er hatte quasi abgedankt, sein Ende war absehbar und seine Nachfolger, seine Söhne waren wirklich schlechte Leiter. Von daher ist gut nachvollziehbar, dass das Volk sich nun nach einem neuen Regierungschef sehnte. Tun ja viele, wenn sie mit dem Letzten nicht ganz so glücklich sind. Und das lesen wir dann in Versen 4 und 5. Da versammelten sich alle Ältesten Israels und kamen nach Rama zu Samuel und sprachen zu ihm, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun ein König über uns, der uns richte, wie ihn alle Heiden haben. Wir sehen, die Ältesten haben die Situation richtig erkannt. So kann es nicht weitergehen. Es braucht eine neue Regierung. Die heidnischen Völker, die für Israel immer wieder zur Bedrohung wurden, die hatten Könige. Oft waren das recht beeindruckende Männer. Nur Israel hatte keinen König. Es war Zeit, das zu ändern. Nun, tatsächlich erscheint der Wunsch nach einem König durchaus sehr legitim. Schließlich war das ja das große Echo des Richterbuchs. Gerade am Ende lesen wir mehrfach die Aussage, es war zu der Zeit kein König in Israel und ein jeder tat, was ihm recht dünkte. Auf gut Deutsch, wir brauchen einen König. Und am Anfang von 1. Buch Samuel hatte die Hanna ein Gebet gebetet, das so ein bisschen die Richtung vorgibt für das ganze Buch und hatte in diesem Gebet, am Ende des Gebets, gebetet quasi eine Verheißung, nämlich dass Gott seinem König Macht geben würde. Ja, die Erwartung, die Hoffnung für einen König war in sich nicht falsch. Tatsächlich hatte Gott schon lange vorher am Ende vom 5. Buch Mose Anweisungen gegeben für genau diese Situation. Im 5. Mose 17, in Vers 14 lesen wir von der Situation, die sich hier genau wiederfindet. Da heißt es, wenn du in das Land kommst, das dir der Herr, dein Gott, geben wird und es einnimmst und darin wohnst, das ist jetzt die Situation, Israel ist im gelobten Land angekommen, sie haben es eingenommen, sie wohnen jetzt da. Und dann sagst, ich will einen König über mich setzen, wie ihn alle Völker um mich her haben. Das ist genau die Situation hier. So sollst du den zum König über dich setzen, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Also Israel setzt seine Hoffnungen für eine bessere Zukunft auf einen König, wie ihn eben auch die anderen Völker haben. Ich glaube, das können viele von uns gut nachvollziehen. Nicht? Gerade wenn man mit der bisherigen Regierung vielleicht nicht ganz so zufrieden ist und den Eindruck hat, dass es in anderen Ländern besser läuft, dann wünscht man sich einen Regierungswechsel. Das sehen wir also hier zu Beginn. Nun, ab Vers 6 wird deutlich, dass Samuel nicht glücklich über diese Forderung war. Wir lesen hier in den Versen 6 bis 9. Das missfiel Samuel, dass sie sagten, gib uns einen König, der uns richte. Und Samuel betete zum Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel, gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir gesagt haben. Denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Sie tun dir, wie sie immer getan haben. Von dem Tage an, da ich sie aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, dass sie mich verlassen und andere Götzen gedient haben. So gehorche nun ihrer Stimme. Samuel zieht sich also nicht beleidigt zurück. Er tut das, was wir tun sollten, wenn wir in einer Situation sind, die uns vielleicht nicht glücklich macht und wo wir nicht so recht wissen, was wir tun sollen. Er sucht Wegweisung bei Gott. Vorbildlich, ne? Er betet zu Gott und wahrscheinlich zu seiner großen Überraschung sagt Gott ihm nun, dass er dem Volk geben soll, was das Volk fordert. Zugleich, das haben wir gehört, offenbart Gott, welche Herzenshaltung hinter der Forderung des Volkes steht. Ihr Verlangen nach einem König verdeutlicht, dass sie wie schon so oft zuvor Gott nicht als ihren Herrn und König anerkennen. Letztendlich ist das seit dem Sündenfall das Grundproblem aller Menschen. Nicht wahr? Von Natur aus vertrauen wir Gott nicht. Deswegen wollen wir eben nicht unter seiner guten Herrschaft und zu seiner Ehre leben. Den Platz in unseren Herzen, der eigentlich Gott gehören sollte, den nehmen immer wieder andere Dinge ein. Hier nennt Gott selbst sie Götzen. Bei Israel wurde der Wunsch nach einem König, wie sie die anderen Völker haben, zum Götzen. Nur heute setzen viele Menschen ihre Hoffnungen auf einen ganz bestimmten Wahlausgang. So als würde die Zukunft unseres Landes wirklich davon abhängen. Dabei verkennen doch Menschen, die das denken, dass Gott gestern, heute und in Ewigkeit der Herr und König weit über allen irdischen Regenten ist. Kein Machthaber dieser Welt kann irgendetwas tun, wenn Gott ihn dazu nicht befähigt oder es zumindest zulässt. Sagt uns das nicht Gottes Wort selbst? Es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Das heißt nicht, dass alle Obrigkeit gut ist. Manche Obrigkeit gibt Gott seinem Volk zum Segen für das Volk und manche Obrigkeit gibt Gott seinem Volk als Strafe zum Gericht. Aber Gott steht drüber und Gott handelt. Viele andere, und das habe ich auch in vielen Gesprächen in den letzten Wochen gehört, sind politisch viel zu desillusioniert, um große Hoffnungen in die nächste Regierung zu setzen. Ob das die bessere Option ist, weiß ich nicht. Aber eins ist klar, selbst wenn wir unsere Herzen nicht auf politische Mächte setzen, wir alle sind letztendlich in der Gefahr, unsere Herzen und unsere Hoffnungen auf etwas oder jemand anderen als Gott zu setzen. Viele und vieles hat das Potenzial für uns, das zu werden, was für Israel damals der König war. Etwas oder jemand, von dem wir uns das versprechen, was uns letztendlich nur Gott geben kann. Frieden, Sicherheit, Erfolg, Erfüllung, wahre Freude. Wie ist das bei dir? Woran hängt dein Herz? An deinem Job? Oder dem Job, den du gerne hättest? Am Wohlstand? An dem, was du hast oder wonach du dich sehnst? An deiner Gesundheit? oder dem Wunsch danach, endlich wieder gesund zu sein? An einer Beziehung? An Ehe und Familie? Hängt dein Herz einfach an der Hoffnung, dass einfach alles irgendwie gut laufen soll? Nee, ihr Lieben, ganz ehrlich, so wie damals in Israel, gibt es doch auch in unserem Leben immer und immer wieder Dinge, die in unseren Herzen und Gedanken den Platz einnehmen, der eigentlich Gott gebührt. Das Erschreckende, was wir hier in diesem Predigttext lesen, ist, dass Gott uns tatsächlich immer mal wieder das gibt, woran wir unser Herz hängen, anstatt an Gott. An unsere sündigen Begierden. Und Gott gibt uns manchmal das. Nicht zu unserem Besten. Wir lesen das als ein schlimmes Echo im Römerbrief in Kapitel 1, wo deutlich wird, die Menschen haben sich von Gott abgewandt. Sie wollen nichts von ihm wissen. Sie unterdrücken ihre Gotterkenntnis und wenden sich anderen Dingen zu. Und dann kommt das Echo. Darum hat Gott sie in den Begierden ihres Herzens dahingegeben. Gott hat sie den Begierden ihres Herzens dahingegeben. Und möge uns das nicht geschehen, dass die Begierden unseres Herzens so groß werden, dass Gott uns letztendlich das gibt, was unsere Herzen wollen, wenn es nicht Gott ist. Ich hoffe, uns ist klar, das ist ein Gerichtswort. In unserem Predigttext sehen wir, dass bevor Gott nun dem Volk gibt, wonach ihre Herzen verlangen, was nicht gut für das Volk sein wird, dass Gott sie ein letztes Mal vor den Konsequenzen ihrer Wahlentscheidung warnt. Vers 9. Gott sagt zu Samuel: Doch warne sie und verkünde ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Und wie immer in der Bibel, Warnungen von Gott sind gegeben zu unserem Besten. Samuel in aller Treue tut das, was Gott ihm sagt. Wir lesen das in Vers 10. Und Samuel sagte alle Worte des Herrn dem Volk, das von ihm einen König forderte. Und sprach: Das wird des Königs Recht sein, der über euch herrschen wird. Und dann kommt ein Abschnitt, den ich gleich lesen werde, in dem wir sehen, immer und immer wieder, dass dieser König, den sie unbedingt haben wollen, ihn alles nehmen wird. Hört auf das Echo in diesem Text. Eure Söhne wird er nehmen für seinen Wagen und seine Gespanne und dass sie vor seinem Wagen herlaufen. Und so Hauptleuten über 1000 und über 50. Und dass sie ihm seinen Acker bearbeiten und seine Ernte einsammeln. Und dass sie seine Kriegswaffen machen und was zu seinen Wagen gehört. Eure Töchter aber wird er nehmen, dass sie Salben bereiten, kochen und backen. Eure besten Äcker und Weinberge und Ölgärten wird er nehmen und seinen Großen geben. Dazu von euren Kornfeldern und Weinbergen wird er den Zehnten nehmen und seinen Kämmerern und Großen geben. Und eure Knechte und Mägde und eure besten Rinder und eure Esel wird er nehmen und in seinen Dienst stellen. Von euren Herden wird er den Zehnten nehmen. Das ist das Echo, das ist das Recht des Königs. Der König wird dem Volk alles nehmen. Söhne, Töchter, Agrarprodukte, Knechte und Mägde und Nutztiere. Und von dem, was dem Volk dann noch bleibt, dürfen sie ihm dann auch noch den Zehnten geben. Und all das mündet schließlich am Ende von Vers 17 in der Aussage: Und ihr müsst seine Knechte sein. Das klingt verheerend, oder? Aber ist das so unrealistisch? Der britische Historiker und Politiker Lord Acton hat schon im 19. Jahrhundert gesagt, Macht tendiert dazu zu korrumpieren. Und absolute Macht korrumpiert absolut. Ich muss sagen, deswegen bin ich so dankbar, dass wir hier in einer Demokratie leben dürfen, in der wir unsere Machthaber regelmäßig abwählen können, wenn sie uns nicht gut regieren und neue wählen können. Und ich bin dankbar für ein System der Gewaltenteilung, die es verhindert, dass die Macht der Regierung zu groß wird. Ich glaube, die Geschichte lehrt uns genauso wie die Gegenwart, dass immer da, wo Menschen sehr, sehr viel Macht haben, das ganz oft nicht von Vorteil für diejenigen war, über die sie herrschten. Das sehen wir bei keinem anderen Regenten mehr als bei dem Fürsten dieser Welt. Nicht der größte Tyrann, der nach Herrschaft strebt, ist der Teufel selbst. Sein großes Ziel ist es, dass wir Gott verwerfen, dass wir genau das tun, was Israel damals tat, als sie einen König wollten. Und bei jeder unserer Sünden feiert der Teufel einen Wahlerfolg. Ist dir das klar? Bei jeder Sünde, die du begehst, feiert der Teufel einen Wahlerfolg, weil er dich dazu gebracht hat, das, was er dir gibt, zu wählen über das, was Gott dir sagt. Er will in seinem Wahlkampf uns dazu bringen, uns von Gott abzusagen. Er will uns von Gott ablenken, um Einfluss über uns zu gewinnen. Und wie so viele, die gewählt werden wollen, verspricht er deutlich mehr, als er halten kann. Aber er verspricht viel. Und wir sind blöd genug, ihm zu glauben. Wenn ich das jetzt gerade persönlich beleidigt habe, bitte vergib mir. Aber dann denk mal an das letzte Mal, als du dich entschieden hast zu sündigen. Wenn dir nichts einfällt, frag deinen Ehepartner, falls du einen hast. Wenn du keinen hast, frag gute Freunde. Wir alle sündigen und wir alle zeigen damit, dass wir auf die leeren Wahlversprechen des Teufels reinfallen. Immer und immer wieder. Der genauso ist wie das, was Gott hier ankündigt. Ein schlechter Regent, der uns eben nicht gibt, was wir uns erhoffen, sondern nimmt. Letztendlich will er uns alles nehmen. Und durch sein heiliges Wort warnt Gott uns davor, uns ihm hinzugeben. Uns den Götzen hinzugeben, die uns versklaven werden. Genauso wie der König, den das Volk von Samuel fordert. Und ich hoffe, dass du inzwischen gemerkt hast, es geht mir heute nicht primär um die Bundestagswahl. Es geht mir um die Wahlen, die du Tag für Tag in deinem Herzen triffst. Lieber Christ, wenn du aktuell mit dem Gedanken spielst, dich einer Versuchung hinzugeben, dann höre diese Warnung, bitte. Glaub dem Versucher kein Wort. Er wird uns vorgestellt in der Bibel als ein Lügner und Vater der Lüge. Was dir die Sünde verspricht, wird sie nie halten. Samuel warnt in Gottes Namen das Volk davor, etwas zu wählen anstelle von Gott, ein König, wie ihn die Heiden haben. Noch kann das Volk abrücken von seiner falschen Forderung. Aber wenn es dabei bleibt, dann wird alles Klagen und Schreien zu spät sein. Und das lesen wir in einer letzten Warnung in Vers 18. Vers 18. Wenn ihr dann schreien werdet zu der Zeit über euren König, den ihr euch erwählt habt, so wird euch der Herr zu derselben Zeit nicht erhören. Und wir sehen, es gibt einen zu spät. Und wir sehen dann ab Vers 19, dass diese eindringlichen Warnungen verpuffen. Ich lese uns die Verse 19 bis 22, den Abschluss des Kapitels. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören, und sie sprachen nein. Sondern ein König soll über uns sein, dass wir auch sein wie alle Heiden. Dass uns unser König richte und vor uns her ausziehe und unsere Kriege führe. Und als Samuel alle Worte des Volkes gehört hatte, sagte er sie vor den Ohren des Herrn. Der Herr sprach zu Samuel, gehorche ihrer Stimme und mach ihnen einen König. Und Samuel sprach zu den Männern Israels, geht hin, ein jeder in seine Stadt. Also trotz aller Warnungen, trotz aller eindringlichen Warnungen, das Volk bleibt dabei. Sie wollen einen König haben, wie ihn die Heiden haben. Und in Vers 20 lesen wir, was sie sich davon erhoffen. Nicht, dass uns dieser König richte. Sie wollen letztendlich Gerechtigkeit. Sie sehen, wie schlecht die Söhne Samuels richten und sagen, gib uns einen König. Alle Warnungen hören sie nicht. Wir wollen Gerechtigkeit, aber was werden sie wohl kriegen? Sie sagen, wir wollen einen, der vor uns herzieht in den Krieg. Sie wollen Bedeutung haben. Und er soll unsere Kriege führen. Ja, vielleicht wollen sie Erfolg und Macht, vielleicht einfach Sicherheit und Frieden. Manche dieser Sehnsüchte sind sicher sehr legitim und sehr nachvollziehbar. Das Problem ist nicht, dass die Menschen gewisse Sehnsüchte haben. Das Problem ist nur, dass sie die Erfüllung dieser Sehnsüchte von den falschen Dingen erhoffen. Israel hätte es doch eigentlich besser wissen müssen. Wir haben gerade letzte Woche in Kapitel 7 von einem großen Krieg gehört. Die Philister waren gegen Israel gezogen. Und Gottes Volk war in großer Gefahr. Und was geschah? Hatten sie einen König, der für sie den Krieg führte? Ja, Gott. Gott griff doch ein. Erinnert ihr euch an den Text von letzter Woche? Sonst lest nach oder hört die Predigt nach. Gott greift ein, Gott führt große Verwirrung, Gott lässt ein großes Donnern kommen und Gott führt letztendlich den Krieg für das Volk. Und Gott sorgt dafür, dass der Feind besiegt wird. Tatsächlich ist das eigentlich die Story, die uns die Bibel immer und immer wieder zeigt. Israel hätte es doch wissen müssen. Gott hatte gerade zu Beginn schon zu Samuel gesagt, das ist so, wie es immer war, seitdem ich euch aus Ägypten herausgeführt hatte. Genau wie war eigentlich Israel damals überhaupt in die Freiheit gekommen, aus der Knechtschaft in Ägypten herausgekommen? Hatten sie einen König, der sie herausgeführt hatte? Naja, Gott. Oder wie war es, als sie ins gelobte Land einzogen, in Jericho? Wer hatte die Mauern zum Einstürzen gebracht? Gott. Wir sehen immer wieder, da wo Gott seinem Volk beisteht, da kann dem Volk nichts und niemand etwas anhaben. Und wie absurd ist es jetzt, dass das Volk Gott eintauschen will gegen einen König, wie ihn die Heiden haben. Und dann sogar noch daran festhalten an dieser Forderung, nachdem ihm von Gott her gesagt wurde, dass dieser König ihn tatsächlich alles nehmen wird. Und wir könnten uns jetzt hinstellen und sagen, wie bescheuert sind die denn? Wird auf die Gefahr hin, dass ich uns alle beleidige, kann ich sagen, ja, willkommen im Club. Nein, wir sind doch alle oft so. Anstatt uns dem unsichtbaren Gott anzuvertrauen und auf sein Wort zu hören, schauen wir auf das, was die Welt hat und hängen unsere Herzen an alle möglichen Dinge. Und egal, was uns gesagt wird, egal, welche Warnung kommt, wir blenden das alle aus und wir wollen nur noch das. So war es damals auch bei Israel. Und so nimmt das Desaster seinen Lauf. Wenn wir am Ende lesen, dass Israel die Leute nach Hause schickt, dann heißt das nicht, dass er ihre Forderung ablehnt. Wir sehen direkt im nächsten Kapitel, dass er dann tut, was sie gefordert haben. Wenn wir nächste Woche darüber nachdenken, dass Saul als erster König gesalbt wird und wir werden im Fortgang sehen, dass Saul kein guter König war. Unser Predigttext endet also nicht mit einem Happy End. Ganz im Gegenteil. Aber das muss nicht unsere Geschichte sein. Und deswegen möchte ich mit uns nochmal nachdenken, was wir jetzt hier eigentlich konkret mitnehmen können. Wir haben klar und deutlich gehört, dass Gott der König ist, den wir wählen sollten. Doch weil wir alle von Natur aus sind wie das Volk Israel, wählen wir immer wieder das Falsche. Wir haben gerade gesehen, dass Gott dem Volk Israel eine letzte Warnung gab. Eine letzte Warnung, die dem Volk eigentlich bei der Wahlentscheidung hätte helfen sollen. Das war in Vers 18. Wenn ihr dann schreien werdet zu der Zeit über euren König, den ihr euch erwählt habt, so wird euch der Herr zu derselben Zeit nicht erhören. Und genau so kam es. Es kommt Saul. Nach Saul kommt mit David ein guter König und mit Salomo ein, so Medium-König. Beide sterben und sind irgendwann nicht mehr. Und dann kommen schlechte Könige. Im Nordreich nur noch schlechte Könige. Das Reich wird geteilt nach Salomo. Nordreich nur noch schlechte Könige, im Südreich viele schlechte und ein paar so, naja, Könige. Und das Ganze nimmt so seinen Lauf, dass sie letztendlich dem Volk nicht nur alles nehmen, sondern dass sie letztendlich alles verlieren und das ganze Volk letztendlich in die Fremdherrschaft kommt. Das Volk ruft, aber Gott hört ihr Rufen nicht mehr. Zumindest für eine Zeit. Aber ich hoffe, ihr habt auch gehört, in diesem Gerichtswort steckt ein kleiner Hoffnungsschimmer. Gott sagt, so wird euch der Herr zu derselben Zeit nicht erhören. Zu derselben Zeit. Aber in seiner einzigartigen Barmherzigkeit und Liebe erhörte Gott schließlich das Rufen des geplagten Volkes doch. Als aber die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Gott kam in Jesus Christus zu uns Menschen. Er ist der von Gott erwählte König. Er ist der König, den Gott in seinem Wort immer wieder verheißen und angekündigt hat. Das Volk konnte es nicht abwarten und so wählten sie sich einen König, wie ihn die Völker hatten, anstatt sich den König geben zu lassen, den Gott für das Volk erwählt hatte. Und wir kennen diesen König, wir wissen über Jesus Christus. Und ich hoffe, uns ist sofort klar, wie anders dieser König ist. Im Gegensatz zu dem König, den das Volk einst von Samuel gefordert hatte, würde Gottes König nicht Freie zu Knechten machen und ihnen alles für seine eigenen Zwecke nehmen. Ganz im Gegenteil, Jesus Christus kam, um Knechte zu Freien zu machen, indem er sich selbst gibt, um uns das zu geben, wonach wir uns wirklich sehnen. Das ist das komplette Gegenmodell zu all den Königen, wie sie die Heiden hatten. Dabei muss uns klar sein, was uns letztendlich versklavt, ist kein König von außen. Was uns letztendlich versklavt, sind unsere Herzen. Weil wir von Natur aus Gott als König ablehnen. Und deswegen hätten wir es verdient, als Hochverräter von diesem Gott gerichtet zu werden und in das ewige Gefängnis der Hölle geworfen zu werden. Doch Gott kam, um sich für uns hinzugeben. Am Kreuz nimmt er die Strafe auf sich, die wir verdient gehabt hätten, sodass jeder, der sich ihm im Glauben zuwendet, von aller Schuld befreit sein kann. Siehst du, was für ein wunderbarer König das ist? Siehst du, wie viel besser dieser König ist als all die anderen Könige dieser Welt? Selbst die besten Könige dieser Welt können nicht für uns tun, was dieser König getan hat. Und kein Regent wird so ewig herrschen wie dieser König. Denn nachdem dieser König sich für uns hingegeben hat am Kreuz von Golgatha, ist er am dritten Tage von den Toten auferstanden. Einige Zeit später ist er aufgefahren in den Himmel. Der Prophet Daniel berichtet uns, wie dieser König gekrönt wird. Er empfängt beim Vater Macht, Ehre und Reich, dass er über alle Völker herrschen soll. Und seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. So heißt es dort. Selbst die besten Regierenden danken irgendwann ab. Aber nicht unser König. Eines Tages wird er wiederkommen, dann wird er die letzte große Schlacht schlagen, den Feind besiegen und diese Welt richten. Und jeder, der dann zu ihm gehört, wird dann endgültig und für alle Ewigkeit frei sein und empfangen, wonach sich unsere Herzen sehnen. Die Frage für dich heute Morgen ist einfach die: Vertraust du dich diesem König an? Also ist Jesus Christus dein Herr und der König deines Lebens? Wenn du heute hier bist und noch unentschlossen bist in dieser Frage, dann möchte ich dich wirklich ermutigen, zögere nicht länger, triff eine Wahlentscheidung. Es ist Wahlsonntag. Triff die richtige Wahl, wähle Jesus und diene diesem vollkommen guten Herrn. Er wird dir nur das nehmen, was wirklich nicht gut für dich ist. Das Problem ist, dass der Teufel dir einflüstern wird, oh, wenn du Christ wirst, dann darfst du das nicht mehr und das nicht mehr und das nimmt er dir auch noch weg. Ich kann dir sagen, wer dir wirklich etwas wegnimmt, das ist der Teufel, das ist die Sünde. Sie raubt dir das, was dich wirklich froh machen wird. Das, was Jesus dir nehmen wird, sind nur die Dinge, die dich letztendlich ohnehin zerstören werden. Und er wird dir das geben, was wirklich gut für dich ist. So ist ein guter König. Er befreit uns von den Dingen, die uns gefangen nehmen und gibt uns das, was uns wirklich frei macht und erfüllt. Lass dich ermutigen, wähle diesen König. Wenn du Fragen dazu hast, was das konkret in deinem Leben bedeutet, wie konkret du das machen kannst, dann komm ins Gespräch mit mir und mit anderen. Komm gerne zum Christsein-Entdecken-Kurs. In gut zwei Wochen geht's los, zweieinhalb Wochen geht's los, am 12. März, Mittwochabend, fünf Wochen lang. Sei dabei. Und weil ich gefragt wurde, der Christsein-Entdecken-Kurs ist für Teenies genauso geeignet wie für Senioren. Jeder ist herzlich willkommen. Geh diesen Fragen nach. Es ist nie zu früh und es ist nie zu spät, eine Wahlentscheidung zu treffen. Es ist so lange nicht zu spät, wie du noch lebst. Irgendwann ist es zu spät. Wähle Jesus. Und liebe Christen, liebe Geschwister, dieser Auftrag, dieser Aufruf, der gilt auch uns allen. Denn immer und immer wieder hängen doch auch wir Christen unsere Herzen an die falschen Dinge und wir verlieren unseren König aus dem Blick, oder? Liebe Christ, du weißt eigentlich, dass nur Gott dir geben kann, was wirklich gut für dich ist, oder? Und du weißt, dass die Sünde, die du immer wieder wählst, dich letztendlich nur verknechten will. Hast du das nicht schon oft erlebt? Dass die Sünde, die so verlockend erschien, dir letztendlich nichts geben konnte? Ja, lass mich mal ganz konkret eine Frage stellen, vielleicht etwas zum drüber nachdenken heute Mittag. An wie viele deiner Sünden kannst du dich erinnern, bei denen du heute sagen wirst, ich bin so froh, dass ich sie getan habe? Warum lacht ihr? Ja, weil euch keine einfallen, nicht? Weil das einfach ein idiotisches Bild überhaupt ist. So, mach dir das klar das nächste Mal, wenn du vor der Entscheidung stehst, Gehorsam oder Versuchung nachgeben. Mach dir das klar. Habe ich was aus der Vergangenheit gelernt? Wie oft war es gut, die Sünde zu wählen? Wie oft war es gut, Gehorsam zu wählen? Wer ist der bessere Herrscher in meinem Leben? Der Teufel mit all seinen Götzen, die mich verführen wollen, oder Gott mit unserem Retter und König Jesus Christus? Lieber Christ, nutze auch du diesen Wahlsonntag, um dich von der Tyrannei der Götzen abzuwenden und dich wieder ganz neu Jesus als den Retter und Herrn über alle deine Lebensbereiche anzuvertrauen. Lass ihn den Herrn sein über alle deine Lebensbereiche. Lieben, gerade auch an diesem Wahlsonntag ist es so gut und tröstlich zu wissen, dass Gott uns in seiner großen Weisheit und Gnade einen guten König gesandt hat. Ein König, der über allen Königen steht, der uns regiert. Gestern, heute und in Ewigkeit. Egal, wie die Bundestagswahl ausgeht. Und dafür möchte ich Gott danken. Ich bete mit uns. Großer Gott, wir wollen dir danken, dass du uns in Jesus Christus den König gesandt hast, den du verheißen hast, deinen erwählten König. Wir bekennen dir, dass wir so oft falsche Wahlen treffen. Herr, du weißt das allein aus den letzten Tagen, aus der letzten Woche, wie oft wir uns haben belügen lassen, uns verführen lassen haben. Wir den großen Versprechungen der Sünde geglaubt haben. Ja, wir bekennen dir, dass es uns leid tut, dass wir erkennen, dass wir immer wieder im Nachhinein feststellen müssen, dass es uns nicht wirklich Freude gibt, nicht wirklich erfüllt, dass es uns in letzter Instanz alles nimmt. Also verändere unsere Herzen, reinige unsere Herzen, dass wir lernen, dir wieder mehr zu vertrauen. Sei du in allen Bereichen unseres Lebens der Herr. Und danke, dass du der Herr aller Zeiten bist. Dass die Regierungen dieser Welt kommen und gehen, aber du herrschst in Ewigkeit. So hilf uns, ganz nah bei dir zu bleiben, dir zu vertrauen und dich immer wieder neu zu wählen als unseren Herrn und König. Herr, und ich bete für die unter uns, die diese Entscheidung noch nie wirklich getroffen haben, die dich vielleicht nur als einen Berater in ihrem Leben akzeptieren, aber nicht als den letztendlichen Herrn über alle Dinge. Herr, führe sie dahin zu erkennen, dass du nicht bereit bist, nur eine solche Mittelposition einzunehmen. Hilf ihnen zu erkennen, dass es ein ganz oder gar nicht ist. Und hilf uns allen, uns ganz dir zu verschreiben. Zu deiner Ehre, und dir gebührt alle Ehre, und zu unserem Besten. Und dafür preisen wir dich. In Jesu Namen. Amen.